wenn wir uns an das halten, was er für uns vorbereitet hat, dann beinhaltet das immer ein gutes Leben. Ja, Gott hat für uns nicht Dinge vorbereitet, wo hinterher gesagt wird, naja, ich habe es mal anders gedacht, sondern Gott hat für uns immer so gute Dinge vorbereitet und er möchte, dass wir darin gehen. So, mein Thema heute, das heißt die Erkenntnis Gottes. Je mehr wir von Gott erkennen, je mehr wir sehen, wie er eigentlich ist, umso besser ist es für uns und wir werden dadurch total verändert. Aus Jesaja 35, Verse 4 bis 6. Das fand ich hier sehr interessant. Da heißt es, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Also das ist wirklich für die, die schwach sind, die sich nicht sicher fühlen, zu denen soll man sagen, fürchtet euch nicht. Es erinnert mich sehr an die Stelle, wo Jesus gesagt hat, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, aber die Kranken brauchen einen Arzt. Und ich kenne einen, der nennt sich sogar, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, also wenn du dahin gehst, dann hast du die beste Behandlung. Und selbst im Irdischen, im Weltlichen, kenne ich keinen Arzt, der irgendwann sagt, ja, also sie behandle ich jetzt nicht mehr, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, sondern wir haben einen Profi-Arzt, der hat nie gesagt, das kann ich nicht, will ich nicht, ist nicht von der Kasse abgesichert, sondern er macht das immer wunderbar. Da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Er selbst. Na, wenn wir uns daran erinnern, Jesus selbst kommt. Also Gott ist persönlich hier reingekommen, um uns zu retten. Und das finde ich, also die Vorstellung, dass wir hier alleine auf der Erde sind und Gott sagt, ich persönlich mache mich auf den Weg, ich ziehe mich ordentlich an wie so ein Mensch und ich komme, um euch zu retten. Ich laufe daher, um euch zu retten. Dann heißt es hier in Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Das ist also ein deutlicher Hinweis auf unseren Erlöser, den er geschickt hat. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Ja, also wenn du jemanden lahm hast, der nicht mehr so fit ist, er sagt, dann wird der springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Also das ist das, was Gott vorbereitet hat, das möchte er gerne. Und unsere Hilfe, die kommt von Gott. Unsere Hilfe kommt nur von ihm. Wir können zwar zu Menschen gehen, das ist nett, wenn sie uns behilflich sind, aber unsere Hauptausrichtung ist, unsere Hilfe kommt von dem Herrn. So wie es auch in Psalm 121 heißt, Vers 1 bis 3, da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wichtig, du musst dahin gucken, wo Gott ist. In die Richtung musst du schauen, nicht auf den Boden oder woanders hin oder in meine Klugheit. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt kommt es, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Das will er nicht. Dein Hüter schlummert nicht. Ja? Wir sind manchmal träge, aber er schlummert nicht. Das heißt, er guckt ganz genau, um sein Wort zu erfüllen. Er will das. Das ist sein Plan. Und aus diesem Grund hat König David auch schon gesagt, zu dem Gott möchte ich. Da will ich unbedingt hin. Und da heißt es in Psalm 27, Vers 4 und 5, 1 habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Das sagt David, als er hier auf der Erde war. Also nicht irgendwann im Himmel, sondern jetzt bereits, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, worauf will er schauen? Auf die Freundlichkeit des Herrn. Das hat er hier auf der Erde gesehen. Da gucke ich hin, die Freundlichkeit des Herrn. Und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Das ist unser Gott. Und aus diesem Grund können wir ziemlich entspannt in die Zukunft schauen, ja? Denn auch in Philipper heißt es sogar, seid um nichts besorgt, sondern, was sollen wir machen, bevor wir uns Sorgen machen? In allem sollen wir durch Gebet und Flehen mit Danksagung, weil wir wissen, dass Gott uns erhört, ja, so, darum sagst du schon mal Danke, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und manchmal kannst du nicht verstehen, ja, warum ist denn jetzt Ruhe und Frieden da? Aber das geht über unser Denken drüber hinweg. Also leg dein Denken manchmal zur Seite. Du brauchst es nicht. Es wird dir nicht weiterhelfen. Es wird dir niemals erklären können, warum der Friede Gottes jetzt auf einmal in deinem Leben drin ist. Du bist, trotz der Not, trotz des Sturmes, erinnern wir uns dran, Jesus schlief im Sturm auf dem Kissen. Keine Probleme, ganz entspannt, obwohl der Sturm getobt hat. Und der Friede Gottes, das ist jetzt für uns gedacht, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und auch Gedanken, ja, unsere Gedanken rasen schon mal rum, der wird sie bewahren in Christus Jesus. Und das finde ich einfach super. Ja, wenn der Herr unsere Hilfe ist, dann kommen wir auch voller Zuversicht zu ihm. Ja, wenn wir nicht dran glauben, dann suchen wir woanders. Aber wenn der Herr unsere Hilfe ist, dann kommen wir zu ihm. Und dann passiert es, dass wir von seinem Frieden motiviert und bewegt sind. Ja, und in Kolosser 1,10 heißt es dazu, wir sollen im Herrn wandeln, und zwar um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk. Das heißt, alles, was du anfasst, was du machst, das soll Erfolg haben. Ja, es gibt manche, die wehren sich so gegen ein Wohlstandsevangelium, dass man nur erfolgreich sein muss, aber es ist der Wille Gottes. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir erfolgreich sein. Ja? Wir werden fruchtbringend in jedem guten Werk. Und dann heißt es, und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Je mehr wir von Gott erkennen, umso mehr wachsen wir. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, wie ist Gott eigentlich. Ja? Zu einem Gott, der mir nicht hilft, der nur manchmal hilft, von dem ich nicht weiß, ob er mir überhaupt hilft, da gehe ich nicht hin. Da richte ich nicht meine Gebete auf. Da fange ich nicht früh morgens an zu schreien, Herr, du bist meine Kraft, weil ich weiß ja nicht, was er macht. Aber wenn wir zu Gott kommen und weil wir ihn kennen, wissen wir, er wird uns helfen und er wird das auch machen. Und Paulus hat das zum Anlass genommen zu sagen, deshalb hören auch wir nicht auf, steht in Kolosser 1, Vers 9. Wir hören nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt wird, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. So, Paulus hat gesehen, es ist wichtig, für die Geschwister zu beten. Warum? Damit sie den Willen Gottes erkennen. Warum müssen wir das beten? Weil so viel Blödsinn durch die Gegend läuft, so viel Schwachsinn, so viel Ungereimtes, so viele Dinge, mit denen Gott nichts zu tun hat. Und manche behaupten noch, ja, der Herr will das halt so. Und Gott wollte es nie. Ja, es gab im alten Bund, da lesen wir über Propheten, die haben irgendwas geweissagt. Ja, der Herr findet das alles gut, was er macht. Und sie haben Lug und Trug geredet. Und hier heißt es, wir sollen beten, damit sie mit Gottes Erkenntnis, mit aller Weisheit, mit geistlichem Verständnis erfüllt werden. Weil das ist es, was unsere Geschwister alle brauchen. Ja. Und Paulus hat gesagt, er hört nicht auf damit. Warum? Weil er gesehen hat, die haben es nötig. Eigentlich haben wir alle es nötig, dass wir mehr von Gott erkennen. Und ich liebe es, wenn wir wissen wollen, wie Gott eigentlich ist, weil wir Gott uns vielleicht so weit oben immer vorstellen, wie ist Gott jetzt wirklich praktisch hier auf der Erde? Und das sehen wir daran an Jesus. Da heißt es in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also Jesus ist das Bild schlechthin. Ja? Es gibt manchmal so kitschige Bilder, wo Jesus dargestellt wird. Ist halt ein menschlicher Versuch. Aber Jesus war das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, also er ist derjenige, der uns gezeigt und demonstriert hat, was der Wille Gottes ist. Und du kannst aus anderen Schriften dir einiges rausholen, aber es muss mit dem übereinstimmen, was Jesus gesagt und gemacht hat. Ja, also Christus in uns, das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Kraft. Und in Kolosser 3, 1 und 2 heißt es sogar, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, ja, wenn ihr also ewiges Leben habt in Christus, dann sollen wir suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also wir sollen uns nach diesen göttlichen Dingen, sollen wir uns ausstrecken. Und er sagt, sind auf das, was da oben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Warum sollen wir auf das gucken, was da oben ist? Weil da oben ist es perfekt. Das ist absolut perfekt. Und denk dran, Jesus hat gebetet, dass dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Deswegen müssen wir uns das Musterbeispiel angucken. Als Mose die Stiftshütte bauen sollte, da hat Gott ihm gesagt, hör mal, bau alles genau so, wie du es da oben gesehen hast. Nicht anders, alle Details, bitte genau so sollst du es machen. Und deswegen sollen wir auf Christus schauen, der oben neben Gott sitzt. Und dann werden wir das hier auf der Erde haben und erleben. Und wie kriegen wir das? Wie kommen wir denn? Wie schauen wir auf ihn? Da ist es in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade, also das Geschenk, ist nicht deine Leistung. Ja, wann immer du denkst, ich habe mir das hart erarbeitet, dass Gott für mich ist. Nein, es ist die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und diese Gemeinschaft, die brauchen wir. Einmal die Gemeinschaft untereinander, wichtig. Ja, lass dich inspirieren von Menschen, die Gott kennen, die etwas Gutes mit Gott erlebt haben. Es gibt viele Menschen, die haben nichts Gutes mit Gott erlebt, die hat auch nie so interessiert, was Gott eigentlich möchte. Da wirst du nicht inspiriert. Wenn einer dir sagt, ich habe gelernt, Gott gibt nie was, Gott will immer, dass ich auf dem Staub krieche, ich soll immer arm sein, weil es ist so demütig. Und dann hörst du Dinge und Gott sagt, so bin ich nicht, das ist nicht mein Wort.
Genau.
Ja. Und in der Gemeinschaft mit den Heiligen und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wirst du sehen und erkennen, was der Wille Gottes ist. Da. Hallo Heinz.
Hi.
Ja.
Hallo.
Okay.
Ich habe einen Platz gesucht.
Ja, das ist hier nicht ganz einfach. Das stimmt.
Nee. Okay.
Es geht um die Erkenntnis Gottes. Wir sollen mehr von Gott erkennen, mehr sehen, wie Gott wirklich ist, weil uns das völlig verändert. Je mehr du auf Gott schaust, umso mehr wirst du verwandelt werden. Wenn du auf einen lustigen Film guckst, dann kriegst du einen kleinen Grinser. Wenn du auf Gott guckst, kriegst du einen großen Grinser. Kriegst du richtige Freude und richtige Begeisterung. Und Paulus schreibt das jetzt hier, was für ihn wichtig war, wenn er das Evangelium verkündigt hat. In 1. Korinther Kapitel 2, 1 bis 5 sagt er, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Und das ist ein Punkt, wenn wir manchmal uns Rhetorik angucken oder Stilmittel oder Technik, die können ja alle ganz nett sein, aber
Paulus hat da gezielt drauf verzichtet, weil wenn wir das geschickt machen mit guten Formulierungen, vielleicht mit einer herzzerreißenden Geschichte, dann kann es sein, dass die Weisheit Gottes nicht zur Geltung kommt, weil es dann unsere Weisheit ist. Und dann heißt es hier, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und jetzt sagt er, in welchem Zustand er sich befunden hat. Nicht ich bin der Super-Evangelist, sondern ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern.
Das ist das, was ich gestern gesagt habe.
Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das ist das, was Jesus auch gesagt hat. Wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann bitte doch wenigstens den Zeichen und Wundern. Ja? Also er sagte, passt mal auf Worte, ja, schön, aber Zeichen und Wunder ist ein massives Zeichen dafür, dass Gott am Werk ist. Und die helfen uns zu glauben. Ja? Und so hat Paulus das ja auch beschrieben, nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und jetzt warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Er möchte, dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben haben und das ist ein Unterschied zur menschlichen Weisheit. Die menschliche Weisheit sagt, pass mal auf, ist kalt, muss sich wärmer anziehen, man ist ja an sich so keine Idee, aber unser Glaube hat damit dann nicht so viel zu tun. Gott möchte, dass seine Kraft in uns wirksam wird, weil dann wird Gott gesehen. Das andere, da sagen dann, selbst meine Kollegen sagen dann, ja, das ist ja ganz normal zu erklären, das ist völlig normal, da ist der Virus, der läuft gerade rum, jetzt kriegen alle einen Schnupfen, das ist ganz normal. So. Und dann sage ich, das ist überhaupt nicht normal, ja, weil unser Glaube geht auf Gottes Kraft hinaus und nicht auf dem, was die menschliche Weisheit dazu zu sagen hat.
Und wenn sie dann sehen, dass du nicht krank bist, dann merken sie, dass du krank
Dann ist das ein krasser Unterschied. Wie gesagt, die haben schon manchmal so mitgekriegt, wenn wir dann Mittwochmorgens dann Brötchen abholen, dass es da nicht regnet, dann sind die, macht schon einen gewissen Eindruck. Ja? Und heute war ich zum Beispiel bei der Bank und dann habe ich auf einmal erlebt, wie dann so eine Frau kam und sagte, so, Sie müssen sich jetzt da vorne anstellen, dann sind Sie sofort dran. Ich dachte, aha, danke schön, ich bin dahin, war sofort dran und sofort raus. Weil da war alles sehr voll und ich habe da auch schon länger gewartet. Und auf einmal kam diese Frau und hat mich angewiesen, bitte, das war jetzt keine von der Post, sondern das war eine Passantin, hätte ich gesagt, eine Kundin, die mich dann da hingewiesen hat, ich soll jetzt da rumgehen und jetzt bin ich dran und jetzt muss ich das da machen. Und das fand ich sehr aufmerksam, wo ich gemerkt habe, Gott kümmert sich um dich. Der sieht, wo du gerade stehst und der wird sogar knackige Heiden dafür benutzen, um dich voranzubringen. Mhm. Das finde ich immer wieder klasse. So, weiter geht's im 1. Korinther Kapitel 2 ab Vers 7. Was sollen wir sagen? Wir reden die Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Also das, was sich Gott ausdenkt, ist für manche so weit weg, dass sie erst gar nicht darauf zusteuern möchten. Und in diesem Fall geht es hier um den Teufel. Denn wenn sie die Weisheit Gottes erkannt hätten, dann würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Also Jesus wurde sozusagen als, war ein Fehler des Teufels, dass er ihn einfach so gekreuzigt hat. Das war eigentlich nicht so sein Ding. Aber er hat gedacht, endlich diesen Jesus vernichten, der mir so viel kaputt gemacht hat. Meine ganzen Krankheiten hat er zerstört, der hat Menschen geheilt, der hat Menschen geholfen. Alles, was ich in jahrelanger, mühevoller Arbeit aufgebaut habe, wie man Menschen krank kriegen kann, hat er alles kaputt gemacht. Einfach so mit einem Schnipp, finde ich nicht gut. Und deswegen war er so begeistert, Jesus endlich in seine Hand zu bekommen. Und hier heißt es eben, er hätte den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Und dann heißt es, es steht geschrieben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also Gott hat Dinge vorbereitet für uns, wo wir reinkommen sollen. Wir sollen wissen, wie Gott ist. Für manche ist Gott so ein nebulöses Etwas. Man weiß nie so genau, was Gott eigentlich will. Mal will er was Gutes, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er was anderes vor. Vielleicht hat er so komplizierte Wege, die keiner versteht. Und das ist halt alles so übernatürlich. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er will uns nicht in einem schwammigen, mal gucken, man weiß ja nie so genau, was Gott eigentlich will. Nein, er will uns Klarheit geben. Und darum heißt es weiter in Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und jetzt kommt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott möchte, dass wir seine Geschenke kennenlernen und haben. Ja, er hat nicht den Tod gemacht für seinen Sohn, damit wir sagen, naja, war ganz nett, sondern Gott möchte einfach, dass wir die Dinge kennen, die er uns mit Christus geschenkt hat. Und es heißt über Jesus, wie sollte er ihn, uns, nicht mit ihm auch alles andere dazu schenken? Also Jesus, Gott hat seinen Sohn geopfert und er wird uns alles andere, was wir sonst noch so brauchen, ja, Kleidung, Lebensmittel, Wohnung, was auch immer, er wird uns das hinzuschenken, weil es sind im Verhältnis zu Jesus Kleinigkeiten. Wie mal jemand gesagt hat, wenn Gott uns den Himmelsdiamanten geschickt hat, ja, dann wird er sich nicht davor sträuben, uns auch eine passende Schachtel dazu zu geben. Ja? Gott möchte uns alles geben. Das Reich Gottes, um das geht es, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, heißt es in Römer 14, Vers 17, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn du keinen Frieden hast, wenn du ständig in Unruhe bist, dann lebst du nicht im Reich Gottes. Und Gott möchte, dass wir in seinem Reich leben. Da ist dein Platz, da gehörst du eigentlich hin. Und das Reich Gottes ist jetzt nicht irgendwo, dass du sagen kannst, das kommt jetzt von da herab oder von dort. Das war auch ein kleines Problem, was die Pharisäer hatten. Die haben nämlich den Jesus gefragt, steht in Lukas 17, 20 und 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Oder man wird auch nicht sagen, sieh hier oder dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In anderen Übersetzungen heißt das Reich Gottes soll in uns sein. In uns ist das Reich Gottes. Und da hat es seinen Platz, weil es in uns drin wohnt. Und er möchte, dass das Reich Gottes in unserem Leben sichtbar ist, dass wir darin leben. Nicht in irgendwelchen anderen Dingen, sondern da, wo das Reich Gottes ist. Da, wo er gebetet hat, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Das ist unser Gebetsanliegen. Das soll passieren. Und was ich sehr interessant finde, ist, wir haben ja so manchmal so dieses Denken, Evangelisation, vielleicht sind die Menschen noch nicht so weit und wir suchen uns alles Mögliche an Gründen, warum das jetzt noch nicht so ist und manchmal trauen wir uns dann auch nicht so richtig, das Evangelium so zu verkündigen oder vielleicht ist das für die Menschen jetzt zu hart. Und dann habe ich heute so ein interessantes Beispiel von der Heilsarmee gehört, die gesagt haben, das ist wie ein Wartezimmer, wo die Menschen auf die Hölle warten. Und dann gibt es manche, die bauen noch eine schöne Heizung ein, noch gepolsterte Sitze, noch einen Kaffee dazu, aber die Menschen warten auf die Hölle. Ja, und wir können ihnen das noch so bequem machen, diese Wartehalle, wo sie drin warten, denken, ist ja alles schön, ich helfe dir ein bisschen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen. Nicht, dass ihr Wartezeitraum auf die Hölle verschönert wird, dass es noch ein bisschen schöner ist, ein bisschen bequemer ist. Und Jesus formuliert das so, und da habe ich gemerkt, manchmal sind unsere Gedanken einfach zu weit woanders, weil wir Gründe suchen, warum jetzt, vielleicht sind die Menschen noch nicht so weit. Und Jesus behauptet hier, und Jesus hat immer recht, Johannes 4, Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Und das ist etwas, was ich auch gerne möchte. Die Felder sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Und er sagt, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Das sagt Jesus. Wir sagen ja manchmal, ja, ist noch nicht so weit, fehlt noch was, was auch immer. Irgendwie hat Jesus anders geguckt.
Ja.
Ja. Und ich glaube, wir brauchen seine Sichtweise von den Dingen. Wir haben so unsere Vorstellungen, wie Dinge zu laufen haben, wie Dinge ablaufen. Aber Jesus sagt, passt mal auf, Leute, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Und er redet hier von den Menschen, die da sind. Denn sie sind schon weiß zur Ernte. Ja, denkt mal an diesen Propheten, der von einer ganzen Armee umringt war und sein Diener war in völliger Panik. Und dann betet der Herr, öffne ihm doch die Augen. Und dann öffnet er ihm die Augen und dann sieht der Diener die ganzen Engel, die Himmelsherrscher rundherum und sagt, merkt dann, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Aber vom Natürlichen her hat er eine ganze Armee gesehen, die gegen 2 Menschen angekommen sind und sie bekämpfen wollten. Und der Prophet hat nur gesagt, pass mal auf, die, die mit uns sind, das sind viel mehr. Der hatte eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Und Jesus hat hier auch eine Sichtweise, wo er sagt, schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte.
Amen.
Und da sage ich mir, diese Sichtweise möchte ich auch gerne haben. Weil manchmal denkst du ja, der ist noch nicht so weit, der will noch nicht so weit sein. Vielleicht, meine Theorie, oder vielleicht stimmt es auch, vielleicht fehlt uns auch einfach die entsprechende Durchschlagskraft, wie Jesus sie hatte, der einfach hingegangen ist, das Evangelium verkündigt hat und dann sind die Dinge passiert.
Die haben wir auch.
Ne? Ich habe mir das mal, seit ein paar Wochen geht mir das so durch den Kopf, wo ich gemerkt habe, dass Jesus zum Beispiel nie, nicht ein einziges Mal nach der Ursache von einer Krankheit gefragt hat oder Ursachen von einer Besessenheit. Da hat Jesus nie nachgefragt. Der hat nur gesagt, sei frei. Wir machen uns ja schon mal Gedanken drum, ja, das hat ja wahrscheinlich die und die Ursachen, irgendwas in der Vergangenheit, irgendwo habe ich gesündigt, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht oder was auch immer. Und wir finden bei Jesus kein einziges Mal hat er da eine Frage zugestellt. Ganz im Gegenteil, als die Jünger einmal gesagt hat, ja, wer hat denn jetzt gesündigt, der oder sein Vater? Und die sagt, das tut überhaupt nichts zur Sache. Das Entscheidende ist, dass hier die Kraft Gottes sichtbar wird.
Amen.
Darum geht es. Das ist alles, was zählt. Alles andere, hau weg.
Mhm.
Und darum sollen wir loslegen. In Epheser 6, 18, 19 heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also betet für die Geschwister, weil die haben es alle bitter nötig, du auch, ja, aber die Geschwister haben es nötig, weil vielleicht siehst du jemanden, der dir unheimlich stark und boah, denkst du, boah, der braucht keine Hilfe, sondern wir brauchen das alle, das sagt jetzt hier der Paulus und dann der sagt weiter in Vers 19 und auch für mich, ja, also er sagt nicht nur für die anderen, sondern bitte auch für mich und warum? Damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne und mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen.
Amen.
Das ist das, was Gott möchte.
Ja.
Und Paulus wollte diese Kühnheit, diese Freimütigkeit haben.
Ja.
Preis den Herrn. Und das ist, wie gesagt, für uns. Deswegen bitte für alle Geschwister beten.
Ja.
Immer dranbleiben, dranbleiben. Und du kannst davon ausgehen, die Geschwister werden auch für dich beten. Ja, deswegen such dir auch Geschwister, Gemeinschaft haben, die brennen für Gott, die wollen was mit Gott erleben. Die sind nicht zufrieden. Jeder, der zufrieden ist mit dem, so wie es gerade läuft, ja, bei uns läuft es eigentlich ganz nett. Ne? Ja, ja. Ne?
Kekse ja. Gut, Kaffee gut.
Alles super, ne? Jemand sagte mal, so, da fand ich jetzt bemerkenswert, sagte mal, also wenn Gott nicht eingreift, dann wird die Person wohl sterben. Dann sagst du, am besten bestellst du gleich schon die Blumen, weil das bringt nichts.
Ja.
Was soll das heißen, wenn Gott nicht eingreift? Warum sollte er denn nicht eingreifen? Und dann suchen wir uns wieder Gründe, warum Gott wohl mal wieder nicht eingreift. Und das ist alles Dinge, die nicht im Evangelium drin sind.
Amen.
Dinge, nach denen Jesus nie gefragt hat. Nicht ein einziges Mal. Das ist die und die Ursache und da kann es jetzt auch nichts mehr dran machen. Jesus hat nie danach gefragt.
Amen.
Weil Jesus steht da drüber und er hat die Kraft Gottes demonstriert.
Ja.
Und deswegen sollen wir Jesus nachfolgen. In Römer 14, 18 und 19 heißt es, denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns, jetzt kommt es, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Also dafür sollen wir zusammenkommen, um uns gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen. Und danach sollen wir streben, nicht, pass mal auf, also keine Schuhe an, geht gar nicht. Geht der ganze Fußboden kaputt.
Ja, Jesus Revolution gesehen.
Ne. Also das ist, ne, also so, ja, das fand ich bemerkenswert. Und dann war, ne, das kennst du ja. Auf jeden Fall.
Das musst du erzählen.
Okay, also da gab es dann so ein paar Hippies, die sich dann irgendwie Interesse an Jesus gezeigt haben. Und dann gab es in der Gemeinde, in einer sehr konservativen Gemeinde, arge Bedenken, warum die da barfuß reinkommen, weil das macht den schönen Teppich kaputt, wenn die da mit ihren nackten Füßen drauf rumlaufen. Und der Pastor, der fand das irgendwie nicht so dolle und hat sich dann ganz keck dazu entschieden, am nächsten Tag hatte alle denen, die reinkamen, die Füße gewaschen.
Mhm.
Und die anderen waren
sehr geplättet.
Waren geplättet über die Kühnheit, die Frechheit oder was auch immer. Auf jeden Fall, der hat das dann einfach gemacht.
Jetzt weißt du, was du zu tun hast, gell?
Preist. Ja, habe ich auch einmal gemacht. Ich kann mich daran erinnern. Wir waren da mit ein paar Gläubigen unterwegs. Das war so eine Schlamm-Kies-Matschgrube und das war so matschig, also so tonartig, dass alle wir unsere Schuhe ausgezogen haben, dann barfuß rumgelaufen sind, weil mit den Schuhen da wäre sofort alles hinüber gewesen. Und dann sind die dann zu uns gekommen und ich habe mir dann einen Gartenschlauch genommen und habe dann allen Leuten dann die Füße gewaschen, weil die waren wirklich mit Lehmklumpen und all sowas dran. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, welche Bedeutung das hat, den Leuten die Füße zu waschen. Es ist ein Dienst an ihnen und sie hatten auch dringend nötig, weil da waren richtig Lehmklumpen, es klebt ja alles. Ne? Das fand ich dann irgendwie interessant, wo ich gedacht habe, darum hat Jesus ihnen die Füße gewaschen. Nicht als religiöse Handlung, sondern als eine sinnvolle, nötige Reinigung. Genau. Preist den Herrn. Also wir sollen uns in der Gegenwart Gottes wohlfühlen. Ja? Denn wer in diesem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben. Wir sollen drauf zu. Wir sollen das machen, was der gegenseitigen Erbauung dient.
Okay.
Und die Gegenwart Gottes ist etwas, was uns immer wieder umhauen wird. Deswegen ist die Gegenwart Gottes nicht zu unterschätzen und wir sollten die suchen. Wir haben von David gelesen, der gesagt hat, eins hätte ich gerne, ich möchte am Haus des Herrn bleiben. Da, also wenn ich einen Wunsch frei, das ist das, was wichtig ist. Ja? Und die Gegenwart Gottes, die haut uns einfach um. Offenbarung 1, Vers 17 heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Lass uns dran denken, das war jetzt Johannes, das war der Jünger, der bei Jesus an der Brust gelegen hat. Da war nichts mit fällt um, sondern das war noch, als er als Mensch kam. Aber Jesus ist heute kein Mensch mehr, sondern er ist der Sohn Gottes. Er hat heute eine andere Position. Er ist auch kein kleines Baby mehr. Ja, Weihnachten hat man das so gerne und man denkt da über nichts anderes als über ein kleines, süßes Baby, wie brav. Aber wir dürfen nie vergessen, das ist Jesus heute nicht mehr. Wenn deine Vorstellung über Jesus noch diesen kleinen, lieben, netten Jungen, dann dem ist nicht so. Als Johannes ihn gesehen hat, fiel er um. Zu seinen Füßen wie tot. Weil jetzt ist Jesus Gott. Jetzt hat er eine andere Position und er hat uns mit seiner Menschwerdung deutlich gezeigt, wie sehr er zu uns steht. Er hat sich so weit erniedrigt und ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der sich so weit erniedrigt hat, dass er dann zu den Menschen untergekommen ist. Das ist mehr, als wenn der Bundespräsident nur mal in der Pommesbude irgendwo aushilft, ja, um zu zeigen, dass er für die Menschen ist, sondern für Gott waren das krasse Unterschiede. Und er möchte gern, dass wir seine Gegenwart erleben.
Amen.
Ja, ohne seine Gegenwart ist der Rest, du kannst alles vergessen. Du brauchst seine Gegenwart.
Amen. Und wie? Immer.
Preis den Herrn, ja.
Mehr.
Und deswegen, wieder das mit der gegenseitigen Erbauung, das finde ich
mehr
total wichtig. Also denkt dran, ihr alle habt etwas, was zur Erbauung beiträgt. Weil ihr alle tragt etwas von der Gegenwart Gottes mit euch.
Ja.
Und wenn Christus in euch wohnt, der guckt irgendwie raus. Ja? Vielleicht drehst du dich irgendwie weg, aber da guckt einer und winkt. Ja, Jesus wohnt in dir und er will aus dir herausschauen. Und du hast etwas, selbst wenn du es selber noch nicht siehst. Du hast Dinge mit Gott erlebt, die andere ermutigen werden. Und deswegen haben sie überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. Und da kommen wir jetzt zum Abendmahl. Unsere Gemeinschaft mit Gott, von der Jesus gesagt hat, ich habe mich danach gesehnt.